Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend gekommen sind zu dem Thema «Wird die Welt im Chaos enden?». Es ist sehr interessant, wenn man die letzten 50 oder 60 Jahre anschaut, wenigstens in der westlichen Welt, dann ist die Stimmung, wie die Zukunft rauskommt, sehr unterschiedlich gewesen. Ende der 60er Jahre und vor allem anfangs der 70er Jahre, da hat es einen ganz grossen Zukunftsoptimismus gehabt. Das hat mit den Hippies zusammengehängt. Ich weiß nicht, ob die jungen Leute noch wissen, was das war. Das war eine unglaublich coole Bewegung. So also mit Love und Peace und Drogen und so weiter. Und man hat damals wirklich den Eindruck gehabt, wir werden die grossen Probleme in der Welt, wie das Friedensproblem oder die Bevölkerungsexplosion oder das Hungersproblem, wir werden all diese Probleme lösen können. Dann Ende der 70er Jahre und vor allem anfangs der 80er Jahre hat plötzlich die ganze Atmosphäre gekippt und es hat sich ein ganz grosser Zukunftspessimismus breit gemacht. Es hat damals eine Stimmung gegeben, es hat einen Slogan gegeben, der geheißen hat: No future, also keine Zukunft. No hope, keine Hoffnung. Es hat einen Club auf Rom gegeben, da waren so einige Wissenschaftler, einige Fachleute, wo sich intensiv Gedanken darüber gemacht haben, wie könnte die Zukunft rauskommen. Und sie haben damals eine unglaublich düstere Prognose gegeben. Ich mag mich erinnern, man hat zum Beispiel gesagt, dass es ohne weiteres den dritten Weltkrieg könnte geben. Und weil damals atomar aufgerüstet worden ist und weil Osten und Westen extrem viel Waffen gehabt, hat man davon erzählt, dass man den blauen Planet ungefähr 3,5 Mal in die Luft kann sprengen. Man hat auch davon gerechnet, dass es eine Bevölkerungsexplosion gibt. Also man hat damals schon geredet von etwa 10 Milliarden Menschen auf dieser Erde mit allen Problemen, die das einfach mit sich bringen würde. Man hat weiter davon geredet, dass die wichtigsten Rohstoffe aufgebraucht würden, zum Beispiel bis zum letzten Jahrhundert. Man hat gesagt, es gibt kein Benzin mehr, kein Öl mehr. Also es war eine unglaublich pessimistische Situation gewesen. Und dann ist das Jahr 1989 gekommen. Das ist ja wieder ein ganz entscheidendes Jahr gewesen für die Weltpolitik. Der Ostblock hat sich aufgelöst. Die Sowjetunion ist verschwunden. Der Kommunismus wenigstens in der Sowjetunion ist überwunden gewesen. Und es hat sich wieder ein ganz grosser Zukunftsoptimismus breit gemacht. Ich mag mich noch gut erinnern, 1990, das war so ein positives Jahr gewesen. Man hat wirklich den Eindruck gehabt, jetzt lösen wir die wichtigsten Probleme. Also jetzt werden wir endlich den Frieden schaffen. Wir werden mit all diesen Schwierigkeiten, mit all diesen Nöten irgendwie, wir können richtig umgehen und wir können die Probleme lösen. Dann ist der erste Irakkrieg gekommen. Dann ist die Balkankrise gekommen, also der furchtbare Krieg in Ex-Jugoslawien. Und ich glaube, spätestens seit dem 11. September 2001 wissen wir alle, wir sitzen auf einem Pulverfass. Es könnte jederzeit auch in Europa, auch in der Schweiz Terroranschläge geben. Es hat ja schon immer wieder gegeben, denken Sie, vor vielen Jahren London, dann Madrid. Und die Distanz zwischen diesen Terroranschlägen, die zeitliche Distanz, ist relativ gross gewesen. Aber in den letzten Jahren ist das wirklich Schlag auf Schlag gegangen. Denken Sie an Paris, denken Sie an Brüssel, denken Sie an Berlin, denken Sie an Barcelona innerhalb von kürzester Zeit. Und es ist wirklich ziemlich chaotisch geworden. 2008, 2009 ist ja dann die Bankenkrise gekommen, an der sind wir wirklich irgendwo noch vorbeigeschraubt, dass es nicht zu einem Weltwirtschaftskollaps gekommen ist. Jetzt haben wir die Euro-Krise und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht mit Nordkorea, mit Trump, mit diesen ganzen Schwierigkeiten, mit diesen Spannungen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn ich das alles so anschaue, ich könnte mir ohne weiteres vorstellen, dass unsere Welt im Chaos enden wird. Aber ich bin sicher, obwohl ich mir das gut vorstellen könnte, dass das Ende der Welt ganz anders sein wird. Weil die Bibel sagt, bevor alles im Chaos versinkt, wird Jesus Christus in Herrlichkeit wiederkommen und er wird dem Chaos ein Ende setzen. Jetzt weiss ich das nicht, vielleicht sitzen heute Abend kritische Leute unter uns. Und das würde mich natürlich unglaublich freuen, weil wenn sie kritisch sind, dann tauchen natürlich ein paar Fragen auf. Zum Beispiel taucht die Frage auf, ja, woher weißt du dann, dass Jesus wiederkommt? Ich meine, das kann ja jeder sagen. Nur es ist interessant, in den 260 Kapiteln vom Neuen Testament steht ungefähr 300 Mal etwas über die Wiederkunft von Jesus. Jesus selber hat oft über seine Wiederkunft geredet, am deutlichsten im Matthäus-Evangelium Kapitel 24. Und ich möchte Sie sehr ermutigen, wenn Sie vielleicht noch nie die Bibel gelesen haben oder wenn Sie schon lange die Bibel nicht mehr gelesen haben, dann nehmen Sie sie wieder einmal vor. Sie haben vielleicht irgendwo daheim eine Traubibel oder eine Konfirmandenbibel. Nehmen Sie sie wieder einmal vor. Und wenn Sie keine Bibel haben, dann gehen Sie auf jemanden von dieser Kirche zu. Wir werden Ihnen ganz sicher eine Bibel schenken. Und dann lesen Sie einmal das Matthäus-Evangelium Kapitel 24. In diesem Kapitel beschreibt nämlich Jesus in groben Zügen, was in Zukunft alles auf uns zukommen wird. Jetzt wenden Sie vielleicht ganz kritisch ein und sagen, ja Moment mal Beat, blickt dann Jesus überhaupt in die Zukunft? Ich meine, es ist für ihn ja damals absolut leicht gewesen, können sagen, ich komme wieder, aber stimmt das dann überhaupt? Es ist interessant, wie Jesus die Rede in Matthäus 24 einleitet. In den ersten zwei Versen kann man das lesen. Seine Jünger sind im Tempelbezirk mit Jesus zusammen. Sie haben den Tempel verlassen. Die Jünger haben den Tempel nochmal angeschaut und sie haben wirklich angefangen zu staunen. Und sie haben gesagt, Jesus, was ist das doch für ein gewaltiges Gebäude? Und dann hat Jesus etwas Interessantes gesagt. Er hat gesagt, passet mal ganz gut auf, der Tempel wird komplett zerstört werden. Das heisst, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben, sondern der Tempel, der wird komplett zerstört werden. Die Aussage macht Jesus im Jahr 33 nach Christus. Und Sie müssen wissen, für einen Juden ist das damals hirnrissig gewesen. Das ist absolut unmöglich gewesen. Weil der Tempel, das ist ja ein gewaltiges Gebäude gewesen. Das ist nicht irgendeine Holzhütte gewesen, sondern das ist ein Gebäude gewesen mit Marmorplatten, mit einer Goldkuppe. Der Tempel, das ist das Haus vom lebendigen Gott gsi. Und von daher ist es für jeden Juden natürlich klar gsi, Gott selber wird den Tempel schützen und bewahren. Und trotzdem hat Jesus gesagt, der Tempel wird komplett zerstört werden. Und dann ist es knapp 40 Jahre gegangen und die Juden haben einen Aufstand gemacht gegen die damalige römische Besatzungsmacht. Der Aufstand ist blutig niedergeschlagen worden und im Jahr 70 nach Christus ist in dem Zusammenhang der Tempel komplett zerstört worden. Das Einzige, was noch übrig geblieben ist, wenn Sie in Israel sind, in Jerusalem, dann sehen Sie, das ist Klagemur. Aber Klagemur ist nicht etwa ein Mur vom Tempel, sondern wenn Sie das genau anschauen, dann ist Klagemur nichts anderes als eigentlich die Stützmur vom Tempelberg, also vom Berg. Mit anderen Worten, das, was Jesus damals vorausgesagt hat, nämlich, dass der Tempel sich komplett, dass der komplett zerstört wird, hat sich wortwörtlich erfüllt. Jetzt könnte man natürlich kritisch einwenden und sagen, Moment mal, vielleicht ist ja das Matthäus-Evangelium nach 70 geschrieben worden. Also man hat ein historisches Ereignis so quasi als Prophetie ins Maul von Jesus hineingelegt. Aber auch das ist nicht möglich. Es gilt heute allgemein als gesichert, dass das Matthäus-Evangelium zwischen dem Jahr 50 und dem Jahr 60 geschrieben worden ist. Also ganz klar vor dem Ereignis. Und darum ist das, was Jesus sagt, wirklich Prophetie. Und darum glaube ich Jesus, auch bei den Fragen, die ich nicht prüfen kann, nämlich was kommt in Zukunft auf die Welt zu? Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Wann kommt Jesus wieder? Auf diese Frage gibt Jesus unterschiedliche Antworten. Auf der einen Seite sagt Jesus, der Tag und Stund kennt niemand. Als nur der Vater im Himmel, also nur der lebendige Gott. Mit anderen Worten sagt Jesus, über das Datum von seiner Wiederkunft dürfen wir nicht spekulieren. Leider hat es immer wieder Gruppierungen gegeben, die das trotzdem gemacht haben. Die bekanntesten kennen Sie vielleicht auch, das sind Zeugen Jehovas. Ich weiß nicht, ob Sie die im Rheintal kennen. Aber Zeugen Jehovas haben immer wieder gesagt, dann und dann wird Jesus kommen. Sie haben das mehrmals gesagt, aber sie haben sich natürlich absolut getäuscht, weil Jesus hat es verboten, wir dürfen über kein Datum spekulieren. Und wir dürfen kein Datum errechnen. Und ich möchte Sie einfach bitten, wenn irgendwann einmal jemand zu Ihnen kommt und er sagt, ich weiß, wann Jesus wiederkommt, ich kenne das Datum, dann bitte glauben Sie es nicht. Es ist in jedem Fall eine Sekte. Also über das Datum dürfen wir nicht spekulieren. Aber dann hat Jesus noch etwas gesagt. Er hat nämlich gesagt, vor seiner Wiederkunft wird es Zeichen geben, die darauf hindeutet, dass er bald wiederkommt. Die Bibel redet von Geburtswehen. Sie wissen wahrscheinlich alle, was Geburtswehen sind, oder? Also, wenn eine Mutter in Erwartung ist und jetzt kommt sie Geburtswehen über, dann weiß man ganz genau, jetzt geht es nicht mehr lang und das Kind wird geboren. Also man weiß noch nicht genau, wann das ist, aber man weiß, jetzt geht es nur noch eine kurze Zeit und dann wird das Kind geboren. Und so hat Jesus gesagt, vor seiner Wiederkunft wird es einige Zeichen geben, das sind wie Geburtswehen. Und anhand von diesen Zeichen kann man plötzlich merken, wie nahe die Wiederkunft von Jesus vor der Tür steht. Ich werde Ihnen einmal einige von diesen Zeichen zeigen und Sie werden wirklich staunen, weil sich diese Zeichen vor unseren Augen erfüllen. Das erste Zeichen, Jesus sagt, ihr werdet hören von Krieg und Kriegsgeschrei. Verschreckt aber nicht, es muss so geschehen, aber es ist noch nichts end. Jesus hat also gesagt, vor einer Wiederkunft wird es nicht etwa eine friedliche Welt geben. Trotz aller Bemühungen der Politiker. Und ich bin froh, dass Politiker sich um Frieden kümmern und sich bemühen, dass es möglichst eine friedliche Welt gibt. Aber Jesus hat gesagt, vor seiner Wiederkunft wird es nicht eine friedliche Welt geben, sondern es wird immer mehr Krieg geben auf dieser Welt. Jetzt könnten Sie natürlich sagen, ja, Krieg hat es schon immer gegeben. Das ist richtig. Aber Jesus will damit sagen, gegen das Ende der Zeit wird es immer mehr Krieg geben. Und soll ich Ihnen etwas sagen? Das erfüllt sich vor unseren Augen. Wenn wir die letzten 27 Jahre anschauen, also seit der Wende, dann ist es so, dass die zwischenstaatlichen Kriege, also Kriege zwischen zwei Ländern, ungefähr gleich geblieben sind. Aber die innerstaatlichen Konflikte und all das, was es gibt, hat massiv zugenommen. Sodass man sagen kann, es gibt heute mehr Krieg als vor 27 Jahren. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, das ist Zufall, das ist jetzt einfach in den letzten 27 Jahren so. Interessant ist, wenn wir einmal die letzten 100 Jahre anschauen. Und auch da merkt man statistisch, dass es immer mehr Kriege gibt. Zum Beispiel zwischen den zwei Weltkriegen hat es 17 bewaffnete Konflikte gegeben. Während dem Kalten Krieg hat es 31 Kriege gegeben und in den 1990er Jahren hat es 36 Kriege gegeben. Also Sie merken auch, in den letzten 100 Jahren, es hat immer mehr Krieg gegeben. Und Jesus sagt, das ist ein Zeichen, dass er bald wieder kommt. Ein zweites Zeichen, Jesus sagt, es wird Hungersnöte geben. Ich habe hier einen Artikel vom Tagesanzeiger mit der Überschrift «Weltweit drohen Unruhen wegen Hunger». In der gleichen Ausgabe war nochmal ein Artikel und in dem Artikel ist gestanden, dass man damit rechnet, dass in den nächsten paar Jahren, Jahrzehnten 40 Staaten, also 40 Länder, eine landesweite Hungersnot erleben werden. Jesus hat das vorausgesagt und hat gesagt, wenn das passiert, dann ist die Wiederkunft nahe vor der Tür. Dann sagt Jesus weiter, es wird Erdbeben geben, da und dort. Da redet Jesus von Naturkatastrophen. Und jetzt mal ganz ehrlich, haben wir subjektiv nicht den Eindruck, dass es in den letzten 10, 20 Jahren immer mehr Naturkatastrophen gibt? Hurricanes, Erdbeben, Überschwemmungen, Trockenheiten. Haben wir nicht den Eindruck, mindestens subjektiv, dass das immer mehr gibt? Also subjektiv haben wir den Eindruck. Die Frage ist einfach, stimmt es auch objektiv? Und ich habe einen weiteren Zeitungsartikel vom Dagi mit der Überschrift «Jedes Jahr mehr Naturkatastrophen». UNO-Studie belegt es. Und dann ist im Artikel gestanden, Erdbeben, Überschwemmungen, Wirbelstürme, Jahr für Jahr nimmt die Zahl der Naturkatastrophen um ungefähr 6% zu. Merken Sie etwas? Also das, was man subjektiv empfindet, entspricht auch der Objektivität. Dann sagt Jesus weiter, gegen das Ende der Zeit wird es zum grossen Abfall kommen vom christlichen Glauben. Und schauen Sie, auch das erfüllt sich vor unseren Augen, wenigstens in der westlichen Welt. Jahr für Jahr treten in Deutschland Tausende und Abertausende von Menschen aus den Grosskirchen aus. Ich habe leider keine Zahlen von der Schweiz. Viele Menschen haben heute eine Patchwork-Religion. Sie wissen, was eine Patchwork-Familie ist, so zusammengewürfelt. Und so haben ganz viele Leute eine Patchwork-Religion, ein bisschen Buddhismus, ein bisschen Esoterik, ein bisschen Christentum, ganz schön geschüttelt. Ich habe vor ein paar Jahren einen Einsatz gemacht mit Theologiestudenten in einer kleinen Schweizer Ortschaft. Und sie haben verschiedene Aufgaben bekommen. Und eine Aufgabe war, sie mussten eine Meinungsumfrage machen. Und eine von diesen Fragen hat gelautet, wer ist Jesus Christus? Soll ich Ihnen sagen, ich bin so verschrocken, dass 2 oder sogar 3 Personen in der Schweiz und nicht Ausländer gesagt haben, wir haben den Namen Jesus noch nie gehört. Jesus hat das vorausgesagt und hat gesagt, wenn das passiert, dann ist die Wiederkunft von Jesus näher vor der Tür. Neben diesen negativen Zeichen hat Jesus noch ein positives Zeichen gesagt. Er hat nämlich gesagt, unser Evangelium wird auf der ganzen Welt verkündigt und dann kommt das Ende. Jetzt weiss ich nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich das Zeichen lese, das Evangelium wird auf der ganzen Welt verkündigt. Und wenn ich das andere Zeichen anschaue, der grosse Abfall vom christlichen Glauben, dann habe ich immer den Eindruck, das geht doch irgendwo nicht zusammen. Also entweder gibt es doch einen Abfall oder es gibt einen grossen Aufbruch. Das geht doch irgendwie nicht zusammen. Das Interessante ist, genau das passiert im Moment. Wir erleben auf der einen Seite einen ganz grossen Abfall vom christlichen Glauben und auf der anderen Seite erlebt die christliche Mission einen Schub in den letzten 30 Jahren, wie es ihn wahrscheinlich in der Kirchengeschichte noch nie gegeben hat. Durch die modernen Medien kann das Evangelium heute an Ort verkündigt werden, wo es noch nie hat können verkündigt werden. Ich sage Ihnen ein paar Beispiele. In Saudi-Arabien ist es ja verboten für Einheimische, eine Bibel zu besitzen. Heute können Saudis in ihrer Muttersprache im Internet einfach die Bibel lesen. In China, nach sorgfältiger Schätzung von der Regierung, und bitte, die versuchen natürlich, die Zahlen abzudrucken, entscheidet sich jeden Tag 20'000 Menschen für Jesus. Man hat keine genauen Zahlen, aber man hat den Eindruck, dass es heute in China mehr bekennende Christen gibt als überzeugte Kommunisten. Die grösste Erweckung, die es im Moment gibt, also dort, wo offensichtlich am meisten Menschen zum Glauben an Jesus kommen, das ist der Iran. Moslems haben Erscheinungen und Visionen von Jesus und kommen zum Glauben an Jesus Christus. Soll ich Ihnen etwas sagen? Mit den modernen Medien ist es jederzeit möglich, dass alle Menschen mit dem Evangelium erreicht werden. Es wäre jederzeit möglich. Ich sage nicht, dass das schon passiert ist, aber es wäre jederzeit möglich. Und Jesus sagt, in dem Augenblick, wo das passiert, in dem Augenblick wird Jesus wiederkommen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn ich all die Zeichen so anschaue und es gibt noch andere, dann muss ich Ihnen sagen, ich könnte mir ohne weiteres vorstellen, dass Jesus bald wiederkommt. Und ich frage Sie, sind Sie bereit? Sind Sie bereit, wenn Jesus wieder kommt, sind Sie bereit, ihm wirklich zu begegnen? Und damit komme ich zum dritten Punkt. Wie kommt Jesus wieder? Ich kann Ihnen jetzt natürlich unmöglich alle Details erklären. Das würde den Rahmen sprengen. Das wäre auch ziemlich kompliziert. Ich mache es einfach einmal so möglichst einfach, dass Sie es gut können verstehen. Jesus kommt im Grunde genommen zweimal wieder. Zuerst kommt er in der Wolke. Das heisst, Menschen, die auf dieser Erde sind, sehen ihn nicht. Aber alle Menschen, die an Jesus Christus glauben, die verbindlich mit ihm unterwegs sind, werden in dem Augenblick zu ihm hin in den Himmel entrückt. Also ich weiss auch nicht genau, wie das ist, aber ich könnte mir so vorstellen, wir sitzen jetzt da und wenn Jesus in dem Augenblick jetzt kommen würde und die Entrückung stattfinden würde, dann würden wahrscheinlich ganz viele von uns einfach verschwinden. Wären plötzlich nicht mehr da. Und einige, die würden immer noch da sitzen, würden rumschauen, würden sagen, was ist jetzt passiert? Also so wird das weltweit passieren. Und dann wird einiges passieren. Und dann wird Jesus Christus für alle Menschen sichtbar wieder auf den Ölberg zurückkommen in Jerusalem. Und das werden dann alle Menschen sehen. Es hat schon ganz intelligente Leute gegeben, die gesagt haben, ja, wie stellen Sie sich das dann vor? Ich meine, man weiss ja heute, die Erde ist rund. Also jetzt überlegen Sie sich mal, wenn Jesus da auf dem Ölberg kommt, wie sehen das dann die Leute auf der anderen Seite? Na, hören Sie mal, das schaffen ja sogar wir. Wenn auf dieser Welt irgendetwas passiert, Fußball-Weltmeisterschaft oder etwas Ähnliches, dann können wir das ja alle ganz live mitverfolgen. Ja, glauben Sie dann wirklich, dass Gott das nicht kann? Und jetzt werde ich Ihnen noch ein nettes Detail zeigen, wenn Sie gut aufpassen. Jesus hat gesagt, wenn er wiederkommt, dann werden die Leute schlafen und es werden die Leute wach sein. Und das hat Jesus gesagt zu einer Zeit, wo man allgemein erwartet hat oder gemeint hat, der Erde sei geschieben. Aber jetzt müssen Sie mal gut überlegen. Es ist nur möglich, dass Menschen schlafen und Menschen wach sind, wenn der Erde eine Kugel ist. Oder im Moment sind wir wach, andere Menschen schlafen. In ein paar Stunden schlafen wir und wieder andere Menschen sind wach. Das heisst, wenn Jesus auch immer kommt, es werden einige schlafen und es sind einige wach. Und das hat Jesus damals schon gesagt, weil er natürlich gewusst hat, dass die Erde rund ist. Also das nur wegen der Wissenschaftsfeindlichkeit der Bibel, stimmt ja gar nicht. Kehren wir zurück. Jesus wird also in der Herrlichkeit wiederkommen, für alle Menschen sichtbar und dann wird er dem Chaos auf dieser Welt es ansetzen. Er wird Satan binden für 1000 Jahre. Und dann wird er ein 1000-jähriges Friedensreich aufrichten. Am Anfang von diesen 1000 Jahren wird es eine Erweckung geben. Und zwar ganz einfach deswegen, weil Satan die Leute nicht mehr daran hindern kann, sich für Jesus zu entscheiden. Das heisst, Millionen und Abermillionen von Menschen werden sich für Jesus entscheiden. Werden mit Jesus leben. Und dann wird Jesus für 1000 Jahre ein Friedensreich aufbauen. Es wird kein Leid mehr geben, keine Schmerzen mehr, es wird kein Krieg mehr geben. Es wird einfach wunderbar sein. Also das, was Politiker im besten Willen nicht geschafft haben, das wird Jesus schaffen. Aber dann nach 1000 Jahren wird Satan nochmal ganz kurz losgelassen. Man hat immer wieder gefragt, ja, warum ist das denn nötig? Und die Antwort ist ganz einfach. Satan hat nochmal Gelegenheit, um das Herz der Menschen zu prüfen. Wissen Sie, das Herz vom Mensch heute steht ja mehrheitlich in Rebellion gegen Jesus. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, in diesen 1000 Jahren erleben Menschen die Liebe von Jesus, seine Größe, seine Herrlichkeit, seine Freundlichkeit in einer wunderbaren Art und Weise. Und jetzt würde man doch davon ausgehen, dass sich das Herz der Menschen Jesus gegenüber einfach verändert. Und jetzt wird Satan noch mal kurz losgelassen. Er darf Menschen noch mal prüfen und dann passiert etwas wirklich fast Unfassbares. Viele Menschen, die Jesus ja erlebt haben, werden in dieser ganz kurzen Zeit wieder von Jesus abfallen. Und dann wird deutlich, das Herz vom Mensch hat sich nicht wirklich verändert. Er steht immer noch mehrheitlich in Rebellion gegen Jesus. Und dann kommt das Ende. Himmel und Erde werden vergehen. Ein weißer Thron wird aufgerichtet werden. Jesus selber wird sich auf den Thron setzen. Und dann folgt das jüngste Gericht. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber auch im Glaubensbekenntnis der Grosskirchen ist vom jüngsten Gericht redet. Da heißt nämlich, Jesus, der wiederkommt, zu richten die Lebenden und die Toten. Und dann werden die Menschen alle nach einem absolut gerechten, nach einem heiligen Maßstab gerichtet von Gott. Und dann werden ganz viele Menschen ewig verloren gehen, in die ewige Nacht, in die Hölle. Ich weiss, dass es nicht mehr populär ist, heute über die Hölle zu predigen. Manche sagen manchmal, ja, sie glauben doch nicht, dass ein Gott von der Liebe Millionen und Abermillionen von Menschen in die Hölle schickt. Sie müssen sich das mal überlegen. Was wäre das für ein Gott von der Liebe, der so viele Menschen in die Hölle schickt? Ich muss Ihnen sagen, das ist eine quälende Frage. Und ich bin dieser Frage immer wieder nachgegangen, wie ist das möglich, wie muss man sich das vorstellen? Und ich möchte Ihnen das gerne heute ganz sorgfältig erklären. In einer vornehmen Gesellschaft ist man auf den Glauben zu reden gekommen. Ein Gast hat zu Gastgeberin gesagt, ich höre, dass Sie Christin sind. Glauben Sie alles, was in der Bibel steht? Die Frau hat gesagt, ja, ich glaube alles, was in der Bibel steht. Dann hat der Mann weitergefahren und hat gesagt, und Sie glauben, dass es ein jüngstes Gericht gibt. Und die Frau hat all ihren Mut zusammengenommen und gesagt, ja, ich glaube, dass es ein jüngstes Gericht gibt. Und dann fährt der Mann weiter und sagt, sie glaubt wirklich alles, was in der Bibel steht. Sie sagt, ja, ich glaube alles, was in der Bibel steht. Und der Mann fährt weiter und sagt, und sie glauben, dass alle Menschen, die nicht im Buch vom Leben aufgeschrieben sind, so wie das in der Bibel steht, sie glauben wirklich, dass all die Menschen einmal in die Hölle kommen. Und die Frau nimmt ihren ganzen Mut zusammen und sagt, ja, das glaube ich. Da geht der Mann quer durch den grossen Saal. Auf der anderen Seite ist ein Vogelkäfig. Er öffnet ihn, nimmt den Vogel raus, geht damit zu einer Schmiede, also zu einem offenen Feuer, will den Vogel ins Feuer hineinwerfen. Da sieht das die Frau und dann ruft sie entsetzt, halt, was machen Sie da, der arme Vogel? Der Mann lacht und sagt, ha, das ist aber komisch. Ihnen tut der arme Vogel leid, weil ich ihn da irgendwo ins Feuer werfen will. Und sie glauben wirklich, dass ein Gott von der Liebe Millionen und Abermillionen von Menschen in die Hölle schickt. Also das wäre wirklich ein ganz komischer Gott. Einige Augenblicke ist ganz still gewesen. Aber dann hat die Frau gesagt, sie irrt sich. Gott schickt niemanden in die Hölle. Da laufen wir selber hin. Und ich muss Ihnen sagen, die Frau hat recht. Und ich will Ihnen das jetzt erklären, warum. Die Bibel sagt ganz klar, Gott will, dass alle Menschen in den Himmel kommen. Die Bibel sagt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Die Bibel sagt, Gott will nicht, dass ein einziger Mensch in die Hölle kommt. Die Bibel sagt, Gott will nicht, dass ein Mensch verloren geht. Aber da gibt es ein ganz grosses Problem und das ist die Sünde. Schauen Sie, Gott hat uns wunderbare Gebote gegeben, zum Beispiel die 10 Gebote. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, alle Menschen würden die 10 Gebote hundertprozentig halten. Also wir hätten das Paradies auf dieser Welt. Und jetzt passiert Folgendes. Jedes Mal, wenn wir ein Gebot übertreten, schadet mir der Schöpfung von Gott. Also wir schaden anderen Menschen, wir schaden euch selber, wir schaden dem, wo Gott geschaffen hat. Und weil das so ist, muss ein Heiliger, muss ein gerechter Gott uns bestrafen. Stellen Sie sich vor, er würde uns nicht bestrafen, dann wäre er nicht heilig und dann wäre er nicht gerecht. Aber ich sage Ihnen noch etwas und jetzt bitte denken Sie gut mit, ich weiß nicht, ob das alle verstehen. Aber Gott muss uns nicht nur bestrafen, weil er heilig und gerecht ist, sondern er muss uns auch bestrafen, weil er Liebe ist. Und jetzt versetzen Sie sich mal in die Lage vom Opfer. Oder wir denken immer vom Täter her. Aber denken Sie mal vom Opfer her, wenn jemand anderem etwas Böses tut und Gott liebt das Opfer, ja, dann muss Gott doch den Mensch, den Täter bestrafen, oder? Sonst wäre das doch nicht Liebe einem Opfer gegenüber. Ich werde Ihnen das mal an ein paar Beispielen zeigen. Zum Beispiel gibt es das Gebot, Ehre Vater und Mutter. Wir haben heute ganz viele junge Leute, auch ein paar Teenager. Ist das ein gutes Gebot? Ja, das ist ein absolut gutes Gebot. Das bedeutet nämlich für Kinder und Teenager und Jugendliche, so bis zu einem gewissen Alter, dass sie den Eltern wirklich folgen. Für Erwachsene bedeutet es natürlich nicht mehr, dass man den Eltern folgt, aber es bedeutet, dass man die Eltern ehren und achten und sie nicht einfach abschieben, irgendwo zum Alten reisen. Und jetzt überlegen Sie mal, wie viele Eltern leiden, weil ihre Kinder und Teenager und Jugendliche ihnen so viel Sorge bereitet. Und jetzt versetzen Sie sich einmal in die Lage der Eltern. Oder wenn Gott die Eltern liebt und die jungen Leute machen ihren Eltern so grosse Probleme, ja, dann muss Gott doch die Täter bestrafen. Oder als Erwachsene, dass wir unsere Eltern irgendwie ins Altersheim tun, uns nicht mehr um sie kümmern, sie vereinsamen dort. Und jetzt versetzen sie sich einmal in die Lage von diesen alt geworden Eltern. Ja, soll Gott einfach sagen, das ist alles nicht so schlimm? Wäre das Liebe? Merken Sie. Oder die Bibel sagt, du sollst nicht töten. Jesus hat das Gebot einmal ausgelegt und er hat gesagt, nicht erst, wenn du einem Mensch den Knüppel über den Kopf gehauen hast und er dort vor dir liegt, bist du ein Mörder. Sondern bereits, wenn du jemanden hassest oder grollst oder Aggressionen gegen ihn hast oder ihn beleidigst oder sagst du Idiot oder irgend so etwas Ähnliches, sind wir in den Augen von Gott Mörder. Sind Sie schon mal verletzt worden? So richtig, wissen Sie, einfach so richtig deftig. Sind Sie mal verletzt worden? Aha. Und jetzt überlegen Sie sich mal, wenn Gott sie liebt, dann muss er doch den Täter bestrafen, sonst würde sie ja nicht lieben. Oder die Bibel sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Und ich sage Ihnen ganz offen, Ehebruch ist jetzt wirklich der Super-GAU. Ich weiß, von was ich rede. Unsere Eliane war ein Teenager. Sie hatte eine Freundin und sie hatte einen Vater, der fremdgegangen ist. Wir haben das alle mitverfolgt, wie seine Frau da dabei fast zugrund gegangen ist. Sie hat Minderwertigkeitsgefühle bekommen. Sie hat Depressionen bekommen. Die beiden Kinder, das sind ja auch Teenager, denen ihr Herz ist fast zerbrochen. Und ich sage Ihnen sogar, unsere Eliane ist bis ins Tiefste ihnen erschüttert gewesen. Sie ist einige Mal zu mir gekommen und hat gesagt, Papi, wenn ich heirate, dann kann ich ja gar nicht sicher sein, ob mein Mann mir treu bleibt oder nicht. Sie ist bis ins Tiefste innen erschüttert gewesen. Und jetzt frage ich Sie, wenn Gott die Opfer liebt, die Frau liebt, die Kinder liebt, soll er dann einfach zum Ehebrecher, zum Täter sagen, los, das ist überhaupt nicht schlimm, dass du die Ehe brichst. Ist überhaupt nicht schlimm. Es ist überhaupt nicht schlimm, dass du da irgendwo das Herz von deiner Frau und das Herz von deinen Kindern kaputt gemacht hast. Komm einfach in den Himmel, es ist alles in Ordnung. Verstehen Sie, das wär doch nicht Liebe. Die Bibel sagt, du sollst nicht begehren, du sollst nicht neidisch sein. In einem arabischen Sprichwort heißt es, in der Jugend werden wir gequält vom Löwen der Leidenschaft. Im mittleren Alter vom Tiger des Ehrgeizes. Und im Alter von der Hyäne des Geizes. Gehen Sie mal in Seniorenheim. Schauen Sie mal die Gesichter an von diesen alten Leuten. Wie viele Menschen sind verbrämt? Wie viele Menschen sind verbittert? Warum? Weil man ihnen Schaden zugefügt hat und weil sie anderen Schaden zugefügt haben. Und schauen Sie, das Problem ist, dass wir alle eben nicht nur Opfer sind, sondern wir sind auch oft Täter. Auch wir haben andere Menschen verletzt. Also Sie merken, wenn Gott heilig ist, dann muss es ein jüngstes Gericht geben. Er muss die Menschen bestrafen, aber er muss das auch tun, wenn er Liebe ist. Aber jetzt kommt das Evangelium. Und das Evangelium bedeutet die gute Nachricht. Und die gute Nachricht lautet, Gott hat sie lieb. Gott hat Sehnsucht nach ihnen. Jemand hat schon mal gesagt, Gott hat Liebeskummer. Ihr jungen Leute, habt ihr schon mal richtig Liebeskummer gehabt? Ich glaube schon, in dem Alter hatte ich das einmal. Und wenn man Liebeskummer hat, dann hat man nur einen einzigen Wunsch. Man will immer mit dieser Person zusammen sein. Man wirbt um die Person, man sagt, Mensch, ich will mit dir gehen. Und so ähnlich geht es dem lebendigen Gott. Er hat Liebeskummer nach uns. Und damit er, obwohl wir gesündigt haben, mit uns Gemeinschaft kann haben, eine Liebesbeziehung kann aufbauen, in dem Leben, durch Sterben hindurch und dann für alle Ewigkeit, hat er das allergrößte Opfer gebracht, das überhaupt möglich war. Er hat nämlich Jesus auf die Welt geschickt. Und Jesus Christus ist für unsere Schuld, für unsere Sünde an dem Kreuz gestorben. Ich weiß nicht, einige von Ihnen haben vielleicht vor Jahren den Film gesehen, Passion Christi. Kino, Fernsehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Sie vielleicht den Film mehrheitlich so angeschaut haben, weil Sie einfach die Bilder, das, was Sie da gesehen haben, nicht verdreht haben. Aber ich muss Ihnen sagen, in dem Film wird das sehr realistisch dargestellt, was Jesus für uns durchgemacht hat. Wissen Sie, die Kreuzigungsszenen, die wir in unseren Kindern sehen, die sind viel zu schön. Man sieht dort in dem Film, wie man ihm eine Dornenkrone auf den Kopf gedrückt hat. Das Blut ist runtergelaufen. Man hat ihn auspeitscht. Und man weiß nicht genau, ob es nach jüdischem oder nach römischem Recht gegangen ist. Es ist einfach so, wenn es nach jüdischem Recht gegangen ist, dann ist er 39 Mal auspeitscht worden. Wenn es nach römischem Recht gegangen ist, dann ist er so lange auspeitscht worden, bis Soldaten keine Kraft mehr hatten. Und sein ganzer Körper war blutig peitscht, blutig Geisel. Und dann hat man ihm Nägel durch die Hand getrieben. Er ist dort gehangen, Fieberdurst hat ihn gequält. Arm und Bein sind angeschwollen. Er war im Versticken nahe. Also man könnte uns gar nicht vorstellen, was Jesus durchgemacht hat. Ich habe es gestern Abend schon gesagt, aber die körperlichen Schmerzen, die uns ja das Herz zusammenziehen, das war nicht das Schlimmste für Jesus. Sondern das Allerschlimmste für Jesus war, dass er dort an dem Kreuz von seinem himmlischen Vater verlassen worden ist. Gott Vater hat seinem Sohn den Rücken zugedreht. Jesus hängt dort und dann schreit er verzweifelt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und jetzt sage ich Ihnen, Jesus hat das nicht einfach aus Spass gemacht. Schauen Sie noch wenige Stunden vorher im Garten Gethsemane. Da hat er mit seinem himmlischen Vater im Gebet gerungen und hat gesagt, Vater, wenn es irgendwo eine andere Möglichkeit gibt, wenn es einen anderen Weg gibt, durch den Menschen Vergebung von der Sünde bekommen, durch den Menschen mit dir versöhnt werden, Frieden mit Gott bekommen, ewiges Leben bekommen. Wenn es einen anderen Weg gibt, als dass ich den bitteren Kelch muss trinken muss, damit hat das Kreuz gemeint, dann lass den bitteren Kelch an mir vorbeigehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille. Aber ich sage Ihnen, es hat keinen anderen Weg gegeben. Jesus hat am Kreuz müssen sterben. Und weil das so ist, passiert jetzt Folgendes, wenn Jesus wiederkommt. Wenn Jesus wiederkommt, ist es nicht entscheidend, ob Sie ein bisschen anständiger oder weniger anständig gelebt haben. Natürlich freut sich Gott, wenn Sie anständig leben, aber der Maßstab Gottes reicht Sie nicht. Wenn Jesus wiederkommt, ist es nicht entscheidend, ob Sie ein bisschen mehr oder weniger gesündigt haben. Natürlich freut sich Gott, wenn wir möglichst wenig sündigen, aber der Maßstab von Gott erreichen Sie nicht. Sondern wenn Jesus wiederkommt, ist nur eine einzige Frage entscheidend. Wie bin ich zu Jesus gestanden? Hat mir Jesus meine Sünden können vergeben? Bin ich sein Eigentum gewesen? Hat mein Leben ihm ganz gehört? Nicht nur ein bisschen. Nur diese Frage ist entscheidend. Und darum hat die Frau völlig recht gehabt, wenn sie gesagt hat, Gott schickt niemand in die Hölle. Da laufen wir selber hin. Warum? Weil wir das Rettungsangebot von Jesus nicht annehmen. Am jüngsten Gericht passiert Folgendes. Das steht so in der Bibel. Jesus wird ganz viele Leute wegschicken und er wird sagen, hinweg ihr Verfluchten. Er wird das nicht mit einer hasserfüllten Stimme tun. Er wird das mit einer tränenerstickten Stimme tun. Er wird zu den Leuten sagen, du, ich habe alles für dich da. Ich bin für dich am Kreuz gestorben. Er wird sagen, ich habe dich immer und immer wieder gerufen. Er wird zu einigen sagen, du bist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Du hast alles gewusst. Er wird zu anderen sagen, du hast einen gläubigen Ehepartner gehabt oder eine gläubige Ehepartnerin. Er wird zu einigen sagen, du hast gläubige Kinder gehabt. Er wird zu einigen sagen, du bist in einem Glaubensgrundkurs gewesen. Du bist bei Alpha Life gewesen. Du bist bei Life on Stage gewesen. Du bist an so einem Abend gewesen. Du hast das immer und immer und immer wieder gehört. Und ich habe dich gerufen. Aber du hast nicht willen. Und dann wird Jesus sagen, und jetzt kann ich nichts mehr für dich tun. Gang. Und dann kann ich mir vorstellen, wie die Leute wegschleichen und wie der eine zum anderen sagt, hast du es gesehen? Ja, sagt der andere. Die Hand, die uns weggewiesen hat, ist durchbohrt worden von den schrecklichen Nägeln am Kreuz. Wir haben alles gewusst, aber wir haben es einfach nicht wollen. Es geschieht uns recht, dass wir ewig verloren gehen. Und darum hat die Frau, ich sage es nochmal, sie hat völlig recht gehabt. Gott schickt niemanden in die Hölle, da laufen wir selber hin. Warum? Weil wir einfach das Rettungsangebot von Jesus nicht möchten. Noch haben sie die Wahl. Noch ist Jesus nicht gekommen. Noch könnten sie sich heute Abend für Jesus entscheiden. Ein bekannter Referent hat einmal gesagt, ihre Entscheidung ist jetzt entscheidend. Und ich will Sie einfach ermutigen, wenn Sie noch nie klare Sache mit Jesus gemacht haben, wenn Sie sich noch nie klar für Jesus entschieden haben, dann machen Sie es heute Abend. Kommen Sie in einem Gebet zu Jesus. Bekennen Sie ihm Ihre Sünde, bitten Sie ihn um Vergebung für Ihre Sünde. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, ist Jesus treu und gerecht, dass er uns Sünde vergibt. Und dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und dann bitte ich Sie, nehmen Sie Jesus bewusst im Glauben in Ihr Leben auf. Die Bibel sagt, alle Menschen, die Jesus in Ihr Leben aufnehmen und an ihn glauben, werden Gottes Kinder. Und das machen wir mit einem ganz einfachen, aber ehrlichen Gebet. Dass man zu Jesus sagt, Herr Jesus Christus. Und dann beten wir weiter und sagt, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich habe erkannt, dass ich dich nötig habe und ich komme jetzt zu dir und ich möchte dich wirklich bitten, dass du mir meine Sünden vergisst. Und dann ist es manchmal gut, wenn man Jesus einfach alle Sünden sagt, die einen belastet. Herr Jesus, ich habe da gesündigt und ich habe da gesündigt und ich habe da gesündigt, bitte vergib mir das. Vergib mir auch die Sünden, die ich nicht mehr weiss. Vergib mir die Sünden, die ich unbewusst gemacht habe. Und dann betet sie weiter, Herr Jesus, und jetzt bitte ich dich, komm du in mein Leben hinein. Mein Leben soll dir gehören, von jetzt an und für immer. Lass mich nie mehr los. Und Jesus verspricht, wenn sie so heute Abend zu Jesus kommen, wird er ihnen alle ihre Sünden vergeben. Er wird in ihr Leben hineinkommen durch den Heiligen Geist. Sie werden das Kind vom lebendigen Gott. Gott wird ihr himmlischer Vater. Und wenn dann Jesus wiederkommt, dann sind sie bereit, ihm zu begegnen. Und es wird eine wunderbare Zeit sein. Sie werden sich freuen, dass sie mit Jesus da sind, dass sie ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Aber sie müssen sich einmal klar für Jesus entscheiden. Schauen Sie, in diesen 2000 Jahren vom Christsein ist noch nie ein Mensch als Christ geboren worden. In diesen 2000 Jahren ist noch nie ein Mensch durch das Sakrament Christ geworden, ob das jetzt Taufe ist oder irgendetwas anderes. In diesen 2000 Jahren ist noch nie jemand Christ gewesen, weil schon seine Eltern Christ waren oder weil du in eine Kirche oder in eine Freikirche gehst. In den 2000 Jahren ist noch nie ein Mensch ins Christsein hineingewachsen. Das ist so eine Tendenz heute im deutschsprachigen Raum. Alle sagen, ja, ich bin irgendwo ins Christsein hineingewachsen. Nein, das gibt es aufgrund vom Neuen Testament nicht, sondern man wird Christ durch eine klare Entscheidung. Und weil das so eine klare Sache ist, wissen die allermeisten Christen auf der ganzen Welt, die wissen das Datum. Die können genau sagen, an dem Tag habe ich mich für Jesus entschieden, zum ersten Mal. Nur manche kennen das Datum nicht mehr. Ich kenne das Datum nicht mehr, weil ich es nicht aufgeschrieben habe. Aber es war im Oktober 1977 im Drei-Linden in Wetzikon, ungefähr um 10:30. Damals habe ich mich für Jesus entschieden. So konkret ist die Bekehrung. Und wenn du das nicht gemacht hast, es tut mir leid. Und wenn du noch so religiös bist und wenn du noch so viel geworshippt hast und alles, du bist noch kein Christ nach dem Neuen Testament. Du bist noch nicht von Neuem geboren. Also es ist eine klare Entscheidung für Jesus. Ich werde dich sehr ermutigen, wenn du das noch nicht gemacht hast, mach es heute Abend. Und ich werde dich fragen, bist du bereit? Bist du bereit, zu dem Jesus zu kommen, der für deine Sünde am Kreuz gestorben ist? der auferstanden ist, der lebt, der wiederkommt, aber dann nicht mehr als Retter, sondern als Richter. Schauen Sie, wenn Jesus wiederkommt, dann werden ganz viele Menschen dabei sein, aus der ganzen Welt. Es wird farbige haben, es wird weiße, einfach von der ganzen Welt werden Menschen dabei sein. Wenn Jesus wiederkommt, dann werden Menschen dabei sein, die ganz arme Schlucker sind. Es wird viele Menschen haben, die so in der mittleren Schicht sind, und es wird auch reiche Menschen haben, die dabei sind. Wenn Jesus wiederkommt, werden Menschen dabei sein, die mehrheitlich ein furchtbares Leben geführt haben, bis zu ihrer Entscheidung für Jesus. Und es wird Menschen geben, die mehrheitlich ein gutes Leben geführt haben. Und man wird immer wieder fragen, was haben die Leute denn gemeinsam? Und sie haben etwas gemeinsam. Sie sind alle, haben sich für Jesus entschieden und alle sind verbindlich mit Jesus unterwegs gewesen. Sind Sie dabei? Wenn nein, dann möchte ich Ihnen jetzt eine Gelegenheit geben, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Ich freue mich, dass junge Leute da sind. Und ich hoffe, du hast Mut. Wir werden es jetzt so machen, wir werden beten. Dann werden wir miteinander ein Lied singen. Jesus, zu dir darf ich kommen, wie ich bin. Am Anfang von dem Lied werden einige Mitarbeiter da vorne kommen zum Kreuz, auch ich werde zum Kreuz gehen. Und dann machen wir das Kreuz zum Treffpunkt. Und ich möchte Sie bitten, wenn Sie sich heute für Jesus entscheiden wollen, wer Sie auch immer sind, jung und auch erwachsene Menschen, im mittleren Alter, auch alte Menschen, wenn Sie sich heute für Jesus entscheiden möchten, dann bringen Sie das einfach zum Ausdruck, während wir das Lied singen, dass Sie da vorne kommen zu dem Kreuz. Und dass Sie damit zum Ausdruck bringen, genauso wie Sie jetzt zu dem Kreuz kommen, genauso kommen Sie zu Jesus Christus. Und Sie möchten, dass er Ihnen Ihre Sünden vergibt, Sie möchten, dass er in Ihr Leben hineinkommt. Sie möchten wirklich ein Kind vom lebendigen Gott werden. Wenn Sie von jemandem eingeladen worden sind und Sie sagen, ich würde eigentlich gern dafür kommen, aber allein schaffe ich das einfach nicht, das braucht so viel Überwindung. Aber wenn die Person, die Sie eingeladen hat, Sie begleiten würde, dann kämen Sie. Dann sagen Sie das bitte dieser Person. Stupfen Sie während dem Lied, sagen Sie, könntest du mich nicht begleiten? Und ich bin sicher, die Person wird gern mit Ihnen dafür kommen. Warum das Bekenntnis? Ich bin mir schon bewusst, in der Schweiz, in Deutschland hat man immer den Eindruck, Glauben ist Privatsache. Und da ist ja auch ein bisschen Wahrheit dabei. Und trotzdem, Jesus legt Wert aufs Bekenntnis. Jesus hat gesagt, wer mich vor den Menschen bekennt, will ich auch vor dem himmlischen Vater bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, will ich auch vor dem himmlischen Vater verleugnen. Und ich werde Ihnen heute Abend einen wichtigen Grund sagen, warum ich Ihnen das Bekenntnis empfehle. Schauen Sie, wenn man nur eine Entscheidung im Herzen trifft, dann wird das oft nicht zu einem Weg. Haben Sie das schon mal gemerkt? Wenn man irgendwo im Herzen eine Entscheidung trifft und man bekennt das nicht, man tut das nicht nach außen irgendwie kommunizieren, es wird oft nicht zum Weg. Und wenn Sie nur jetzt eine Entscheidung im Herzen treffen, dann ist die Chance relativ groß, dass das nicht zum Weg wird, dass es schon heute Abend oder morgen oder die nächste Woche von ganz vielen anderen Sachen wieder überdeckt wird. Das ist das Problem. Und darum ist es so, ist ein psychologisches Prinzip, wenn man eine Entscheidung trifft, wenn man wirklich etwas Neues anfangen will, und das sollte zum Weg werden, dann ist es wichtig, dass man das in irgendeiner Form eben kommuniziert. Und darum rufe ich Sie vorne zu dem Kreuz. Jemand hat einmal gesagt, wer sich nicht öffentlich zu seiner Meinung stellt, wird nie zu einer Persönlichkeit. Und ich glaube, das gilt auch für den Glauben. Wer sich nicht öffentlich zu Jesus Christus stellt, wird nie zu einer geistlichen Persönlichkeit. Und darum bitte ich Sie, kommen Sie führen. Kommen Sie auch führen, wenn Sie sich vielleicht den letzten Tag oder irgendwann einmal allein für Jesus entschieden haben. Aber Sie haben das noch nie klar bekannt. Kommen Sie führen und bringen Sie es zum Ausdruck. Was passiert, wenn Sie führen kommen? Sie müssen keine Angst haben, Sie müssen nichts machen. Sondern wir werden dann in einen anderen Raum gehen. Ich werde Ihnen dort noch etwas sagen, ein Wort aus der Bibel vorlesen. Und dann helfen wir Ihnen zu einem ganz konkreten Gespräch. In diesem Gespräch werden wir Ihre Fragen beantworten, Ihnen nochmal anhand von der Bibel erklären, wie man sich für Jesus entscheidet und dann, wenn Sie möchten, würden wir gerne mit Ihnen beten. Und Sie können die Entscheidung für Jesus treffen. Wir würden Ihnen noch etwas mitgeben, ein Heft mit wertvollen Ratschlägen fürs Leben mit Jesus. Bevor ich jetzt aber abschließe, werde ich noch ein letztes Wort richten an die, die sich schon mal für Jesus entschieden haben. Ich begegne immer wieder Menschen, die haben sich für Jesus entschieden, die leben auch ein Stück mit Jesus. Aber bei dem Thema, Jesus kommt wieder, kommen sie ganz ein komisches Gefühl über in der Magengegend. Sie freuen sich nicht auf die Wiederkunft von Jesus. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich finde das eigenartig. Ich meine, wenn ich Jesus gern habe, wenn ich Jesus lieb habe, wenn ich mit ihm unterwegs bin, ja, dann hoffe ich doch, dass er möglichst bald kommt. Also lieber schon heute als erst morgen. Aber es ist ganz interessant, es gibt ganz viele, auch Christen, die freuen sich nicht über die Wiederkunft Jesu, sondern eher, sie haben ein mulmiges Gefühl. Nun, das kann verschiedene Gründe haben, aber der Hauptgrund ist, dass möglicherweise ihre Beziehung zu Jesus nicht stimmt. Dass sie in faulen Kompromiss leben. Dass sie Sünde in ihrem Leben tolerieren, dass sie irgendwo das Brennen, das Feuer für Jesus verloren haben, dass vieles Tradition geworden ist, dass sie sich kaum für Jesus einsetzen, kaum Bibel lesen, kaum beten. Und es ist keine Frage, so kann man natürlich gut auf dieser Welt Christ sein. Man kann gut in eine Kirche oder in eine Freikirche gehen. Man kann gut irgendwie glauben. Aber der Gedanke, Jesus kommt wieder und ich stehe ihm von Angesicht zu Angesicht gegenüber, der ist unheimlich. Ich bin ja viel unterwegs und wo meine Kinder noch klein waren, daheim waren, stellen Sie sich vor, die hätten sich nicht gefreut, wenn ich heimkomme. Ja, dann wäre irgendetwas in unserer Beziehung einfach im Argen gelegen. Und so ist das. Wenn Sie sich nicht über die Wiederkunft von Jesus freuen, dann stimmt wahrscheinlich etwas in Ihrer Beziehung zu Jesus nicht. Und dann werde ich Sie bitten, heute Abend, machen Sie einen neuen Anfang mit Jesus. In Deutschland sagen gewisse Christen eine Erneuerung mit Jesus. Finde ich ein wunderschönes Wort. Kommen Sie zu ihm und dann können Sie ihm sagen, Herr Jesus, mit dieser langweiligen Christusnachfolge ist jetzt wirklich Schluss. Ich möchte nochmal ganz neu anfangen. Ich möchte, dass du etwas von meinem Leben hast. Ich möchte, dass du in die Mitte von meinem Leben kommst. Und ich möchte, dass Menschen, die mich sehen im normalen Alltag, etwas von dir in mir sehen. Ich werde mein Leben dir ganz eingeben. Und wenn das Ihr Wunsch ist, bitte ich Sie auch, kommen Sie führen. Bringen Sie es zum Ausdruck, machen Sie es nicht allein. Und auch mit Ihnen möchten wir gerne reden, mit Ihnen möchten wir gerne beten. Und Sie können froh mit einem neuen Feuer im Herzen heute Abend heimgehen. Das wünsche ich Ihnen. Ich möchte jetzt gerne für Sie beten. Ich bitte Sie, dass Sie sich dazu für Ihren Platz erheben. Und dass Sie dann auch während dem Lied einfach stehen bleiben. Herr Jesus Christus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du wiederkommst. Das ist wirklich eine Zukunftsperspektive in dieser Situation, in der wir drin leben, in diesem Chaos. Aber ich freue mich, dass du wiederkommst und dass du dem Chaos ein Ende setzen wirst. Ich danke dir aber auch, dass du schon mal auf dieser Welt warst. Ich danke dir, dass du damals für unsere Sünden gestorben bist. Ich danke dir, dass du auferstanden bist und lebst. Und ich danke dir, dass du drum uns allen die Sünden kannst vergeben. Dass du uns mit dem Vater im Himmel versöhnen kannst. Dass du uns ewiges Leben schenken kannst. Eine lebendige Hoffnung. Und ich danke dir für jeden in unserer Mitte, der das erlebt und erlebt hat. Und in dieser tiefen Beziehung zu dir lebt. Aber jetzt, Herr Jesus, bitte ich dich für die Menschen, die sich noch nicht klar für dich entschieden haben. Oder die jetzt unsicher sind, gib ihnen jetzt in diesem Augenblick Mut zu einem klaren Schritt zu dir. Ich möchte dich auch bitten für die, die dich vielleicht an den Rand in ihrem Leben gedrängt haben, wo du nicht mehr der Herr bist, wo du nicht mehr auf dem Thron sitzt, an der Schaltzentrale. Auch da möchte ich dich ganz fest bitten, gib du Mut zu einer neuen Hingabe an dich. Und so bitte ich dich jetzt in den nächsten Minuten, gang nochmal durch die Reihe. Bleib nochmal vor jedem Einzelnen stehen. Red nochmal zu seinem Herz, berühre ihn nochmal. Und dann bitte ich dich einfach, gib du Mut zu einem Schritt zu dir. Ich danke dir, dass du versprochen hast, wer zu dir kommt, wirst du nicht rausstoßen. Ich bitte dich, dass du dein Wort heute Abend bestätigst. Amen.